Ja, lass uns um den Segen des Herrn bitten, wenn wir auf sein Wort hören an diesem Abend. Unser himmlischer Vater, wir sind heute Abend hier, um auch heute auf dein Wort zu hören und auf das, was du zu uns redest. Wir bitten dich, Herr, tu es uns auf, sprich du selbst durch dein Wort zu unseren Herzen. Gib Gnade zum Hören und zum Reden und schenke uns Gnade, dass wir dieses Wort aufnehmen und befolgen, all die Warnung, die uns darin gegeben ist, dass wir dabei immer mehr hinfliehen zu Christus, unserem besten Freund, unserer Hoffnung und Zuversicht, unserem Erlöser und Heiland. Amen. Ja, lieb, ich kann mich sehr gut noch an meine alte Zeit erinnern. Hatten wir heute früh schon aus der Kindheit von Nathanael ein bisschen was gehört. Heute Abend ein bisschen aus meiner Kindheit. An meine alten Schulkameraden, an einige Jungs in meinem Alter. Nämlich in der Schulzeit, so in der Mittelstufe, ja, mit in einen Pausengebetskreis geschleppt haben. Das war so eigentlich so meine erste Begegnung mit Christen, die die Bibel ernst genommen haben. Einige von denen waren auch mit dem CVJM aktiv, in dem ich später zum Glauben gefunden habe. Nette Jungs, aber früher oder später haben die ganz andere Wege eingeschlagen und folgen heute nicht mehr dem Herrn nach. Wie einst Demas haben auch sie mehr und mehr die Welt lieb gewonnen. Und ihr kennt bestimmt, also gerade die, die schon länger gläubig sind, auch andere Beispiele aus eurer, ja, Bekanntenkreis oder aus früheren Freundschaften vielleicht zu Leuten, die einst mit Jesus gelebt haben, die einst mit in der Gemeinde waren oder in christlichen Kreisen waren und dann eines Tages sich immer weiter rausentwickelt haben und dann ganz weg waren. Traurige Beispiele. Und wir fragen uns, wie kann das dazu kommen? Und es war sehr häufig, und sehr häufig wird man das sehen, falsche Freunde. Falsche Freunde, die solchen jungen Leuten zum Verhängnis wurden. Die Peer Group, wie man das heute neudeutsch so nennt, die hatte zunehmend mehr Einfluss auf diese jungen Menschen, bis sie ganz vereinnahmt waren. Und Salomo zeichnet im Buch der Sprüche diese Gefahr falscher Freunde, die so ins Verderben führen, mit ganz, ganz kräftigen Farben. Und das wollen wir uns heute ansehen, diesen Text aus Sprüche 1, die Verse 10 bis 16. Sprüche Kapitel 1, Vers 10 bis 16. Falsche Freunde führen ins Verderben. Falsche Freunde führen ins Verderben. Sprüche 1, Vers 10 bis 16. Mein Sohn, wenn Sünder dich locken, so folge ihnen nicht. Wenn sie sagen, geh mit uns. Wir wollen auf Blut lauern, wollen ohne Grund dem Rechtschaffenen nachstellen. Wir wollen sie wie der Scheol lebendig verschlingern und vollständig wie solche, die im Nu in die Grube hinabfahren. Allerlei kostbaren Besitz werden wir finden, werden unsere Häuser mit Beute füllen. Dein Los wirf nur in unsere Mitte, ein Beutel soll uns allen sein. Mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf dem Weg. Halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad. Vielleicht schrecken wir im ersten Moment etwas zusammen, wenn wir diese drastischen Worte hier lesen, die Salomo hier gebraucht. Und das ist sicherlich auch gut so. Denn es ist eine ganz ernste Warnung, die er uns hier ausspricht, gerade auch an junge Leute ausspricht, aber auch an ältere. Eine ernste Warnung, sich nicht auf die falschen Leute einzulassen. Denn falsche Freunde führen ins Verderben. Als erstes sehen wir hier eine ganz verlockende Einladung. Eine verlockende Einladung. Alles beginnt mit dieser netten Einladung. Vers 10. Mein Sohn, wenn Sünder dich locken. Ja, die locken. So folge ihnen nicht, wenn sie sagen, geh mit uns. Und dann, womit locken sie? Also in Vers 13 lesen wir, allerlei kostbaren Besitz werden wir finden, werden unsere Häuser mit Beute füllen. Ja, uns wird es gut gehen. Keiner sagt, wenn du mir nachfolgst, dann geht es dir richtig schlecht. komm mal mit, dann zeige ich dir, wie es dir mies geht hinterher. Nee, die locken mit schönen Dingen, ja, verlocken. Und das finden wir, ist ein Muster, das wir leider immer wieder finden. Sobald der Teufel von Gott abfiel, wurde er zum Versucher. Versucht die Menschen, versucht sie zur Sünde zu verlocken. Und seine Nachfolger sind sehr erfolgreich darin, andere von Gott weg zur Sünde zu verleiten. Die Sünder locken, sie laden ein, sie schmeicheln und sie freuen sich auch dran, wenn andere mit ihnen sündigen. Sünder freuen sich dran, dass andere auch sündigen. Das ist ihnen eine große Freude. Im letzten Vers, im ersten Kapitel des Römerbriefs heißt es, obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass sie, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Ja, wir freuen uns. Freuen uns, dass ihr mit uns sündigt. Und das erzählen junge Leute häufig. Also ich kenne das aus meinem Beruf. Da hat man immer wieder mal solche Situationen, dass die so erst gar nicht so richtig mitmachen wollen. Ja, so typische Beispiele, wo junge Leute Sachen machen, die, naja, nicht unbedingt von vornherein nur sündig sind, aber einfach töricht. Ja, so, ja, das heißt, komm, wir rauchen mal eine. Ja, die wollen gar nicht. Aber es ist einfach uncool, da nicht mitzumachen. Ja, die ganzen Freunde stehen außenrum, jeder macht's und bist doch kein Baby, machst du auch mit. Ja, und dann fangen die an. Ist ja auch interessant, wenn man so heute so mal so ein bisschen durchliest, was so auf diesen netten Zigarettenpackungen steht. Also wenn wir so mal bei Aldi sind, fragen die Kinder immer, wieso kaufen Leute eigentlich so was, wo draufsteht, du stirbst. Ja, aber das scheint die nicht zu stören. Ja, und das sind die so in ihrem Freundeskreis. Und das ist eben cool und angesagt. Komm, mach mit, zier dich nicht, sei kein Baby. Es kommt richtig gut. Trink was, rauch mit uns. Das dauert nicht lange, und wir sind selbst mit dabei und sind selbst bei denen, die andere anstiften, solches Zeug zu machen. Vielleicht hat der eine oder andere das selbst auch in seiner eigenen Jugend mal erfahren, dass er sich so hat mitreißen lassen zu Sachen, wo er sagt, eigentlich wollte ich das gar nicht. Ja? Und das ist sehr typisch für das, was Salomo hier beschreibt. Die kommen, die locken. Sagen, komm, wir machen was richtig Fetziges, was Tolles, ja. Ah, komm, wir gehen mal so und wir gehen mal einkaufen ohne bezahlen und du hast doch sicherlich keine Angst und so. Also diese Dinge, wo dann junge Leute sich so gegenseitig anstacheln und locken und sagen, komm, mach mit, ist gut, macht Spaß. Und andere lassen sich verführen. Salomo warnt, mach nicht mit. Und ich glaube, das geht auch noch eine ganze Ecke subtiler. Nicht so plump und dumm, ja, wie es jeder merkt. Denn wenn man so genau hinguckt und mal einen Schritt zurücktritt, dann stellen wir fest, dass in unserer Gesellschaft uns manche Dinge so suggeriert werden, dass die ganz normal sind, selbstverständlich sind. Jeder macht das. Aber Dinge, die Gott so nicht gewollt hat. Das kommt ständig irgendwo in irgendwelchen Filmen oder liest es in Zeitschriften oder die Leute sagen das. Ja. Wir müssen uns nicht wundern, dass viele Leute das als ganz normal ansehen, dass die Ehe gebrochen wird oder man in irgendwelchen außerehelichen Beziehungen mit anderen lebt. Das ist einfach ständig so, überall wo man hinguckt, und das ist normal. So suggeriert. Man denkt vielleicht gar nicht dran. Und ich glaube, im Moment läuft so die Gehirnwäsche in Fragen eben gerade des menschlichen Zusammenlebens. Und was hier als normal propagiert wird, ist ganz häufig ein Gräuel in Gottes Augen. Viele Christen merken das noch. Aber wie lange noch? Wie lange werden wir diesem Druck standhalten und hier auch klar Farbe bekennen und sagen, das ist gegen Gottes Ordnung, gegen Gottes Willen. Es ist doch normal. Das macht doch jeder. Es gehört doch dazu. An anderen Stellen sind die Dämme wohl auch schon gebrochen. Ja, wehe dem, der sich dem gesellschaftlichen Druck widersetzt, der die Familie auseinandernimmt und da nicht mitmacht. Hat Gott wirklich gesagt, dass Eltern ihre eigenen Kinder erziehen sollen? Können das nicht andere viel professioneller erledigen? Dieses Locken, dieses Schmeicheln, diese Versuchung hat schon oft dazu geführt, dass Menschen einfach drauf hereingefallen sind. Diese verlockende Einladung zur Sünde steht dabei immer ganz am Anfang. Es ist so eine Einladung, ja. Ja klar, das macht doch jeder. Kann es ja nicht falsch sein, wenn es jeder macht. Das ist normal. Sehen wir uns zwei biblische Beispiele kurz an, wo Menschen diesen Verlockungen zur Einladung zur Sünde gefolgt sind. Ich denke, es ist euch allen längst aufgefallen, dass im Grunde das genau das war, wie der Sündenfall stattgefunden hat in 1. Mose 3, wo so eine verlockende Einladung ausgesprochen wurde. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, von dieser Frucht, wo ihr nicht essen sollt, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Das ist ein Angebot. Die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Das war eine Verlockung. Der Teufel hat nicht gesagt, probier mal, dann stirbst du. Ja, Rauchen ist tödlich. Nee, er hat gesagt, also wenn du das machst, dann geht es dir richtig gut. Dann wirst du so sein wie Gott. Gott will dir eigentlich was Gutes vorenthalten. Fall nicht drauf rein. Und er schmeichelt so der Frau und sie fällt drauf rein. Und sieht diese begehrenswerte Frucht und sündigt gegen Gottes Gebot. Manchmal kommt es sogar vor, dass diese Verlockung nicht so nur so ganz von außen an uns herangetragen wird. Manchmal entsteht sie direkt in unserem eigenen Herzen. Ohne dass irgendwie erstmal andere Personen dran beteiligt sind. Sicherlich ist diese Versuchung vom Teufel. Aber es muss nicht mal unbedingt nur sein, dass so jemand von außen an uns herantritt. Das ist das zweite Beispiel, das ich kurz ansprechen will. Wir finden das bei Achan. Achan, der, nachdem man Jericho erobert hat, dort in Jericho Dinge mitgenommen hat, von denen Gott gesagt hat, die dürft ihr nicht mitnehmen. Ihr müsst alles vernichten und zerstören, ihr dürft da nichts für euch behalten. Aber Achan, von ihm lesen wir in Josua 7, Vers 21, er sagt, ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus China, sowie 200 Schekel Silber und einen Goldbarren, sein Gewicht 50 Schekel. Ich bekam Lust danach. Und ich nahm es. Und siehe, es ist im Innern meines Zeltes im Boden verscharrt und das Silber darunter. Ich bekam Lust danach. Der war da mit den anderen Israeliten über diese einstürzenden Mauern von Jericho hinweg hinein. Und dann sieht er, da liegt ja Gold, da liegt ja Silber. Oh, und noch so ein schicker Mantel. Und es hat in ihm eine Resonanz hervorgebracht und er hat eine Lust danach verspürt, das für sich zu nehmen. Obwohl er wusste, Gott will das nicht. Und ich weiß nicht, wie man so viel Zeug einfach so heimlich wegstecken konnte, aber offensichtlich hat es funktioniert und er hat es gemacht und hat das beiseite geschafft. Hat sich davon versprochen, etwas für sich zu behalten, was ihm nicht gehört hat. Aber eben an der Stelle war kein anderer dran beteiligt. Deshalb bringe ich dieses Beispiel hier. Und doch ist er dieser Verlockung, dieser Versuchung, dieser verlockenden Versuchung zur Sünde gefolgt. Die Sünde präsentiert sich uns von ihrer schönsten Seite. Sie lädt uns ein, sie lockt uns, sie versucht uns, um die Begierde in unserem Herzen zu wecken. Ja, dass wir Lust danach bekommen und sagen, ach, das wollen wir eigentlich auch. Oft sind es andere Sünder, die versuchen, uns zur Sünde zu verleiten, aber manchmal ist es auch einfach die sündige Natur in unserem Herzen, die uns dazu bringt, auf diese Verlockungen hereinzufallen. Aber die Sünde lockt, seine Verlockung. Wenn wir den verführerischen Locken nachgeben, dann ist eine Weiche gestellt und wir werden den fatalen Preis der Sünde auf die Rechnung gesetzt bekommen. Das ist das Zweite, was wir hier sehen, dieser fatale Preis, den diese Sünde, dieses verlockende Einladen mit sich bringt. Bei Jakobus im 2. Kapitel lesen wir, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Sobald man dem Teufel und seinen Handlangern den kleinen Finger gereicht hat, packt er ganz schnell die ganze Hand. Und Salomo entfaltet hier den ganzen fatalen Preis, den diese verlockende Einladung falscher Freunde kosten wird. Wenn sie sagen, geh mit uns, wir wollen auf Blut lauern, wollen ohne Grund dem Rechtschaffenen nachstellen, wir wollen sie wie der Scheol lebendig verschlingen und vollständig wie solche, die im Nu in die Grube hinabfahren, denn ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, Blut zu vergießen, Vers 16. What? Ja? Grundlos soll der Unschuldige ermordet werden. So wie der missgünstige, neidische Kain seinen Bruder Abel erschlug. Und das mag schockieren hier in diesem Text. Ja? Wer ahnt es, dass wenn so die Freunde sagen, komm, mach mal mit, sie im Grunde sagen, Mord. Von seinem Gottlosen lesen wir an einer anderen Stelle im Psalm 10, Vers 8, der sitzt im Hinterhalt der Höfe, in Verstecken bringt er den Unschuldigen um. Seine Augen spähen dem Armen nach. Wie das hier so beschrieben wird, soll dieser Mord schon ein bisschen getarnt sein? Wie die Rotte Korach soll hier dieser Reiche vom Erdboden weg vom Tod verschlungen werden? Der Mord soll so geschickt geschehen, dass keine Leiche gefunden wird und keine Spuren zurückbleiben? Vielleicht wird die Leiche beseitigt oder der Mord als natürlicher Tod getarnt? Da merkt auch keiner was. Aber es lohnt sich. Das Ganze soll sich ja auch lohnen. Allerlei kostbaren Besitz werden wir finden, werden unsere Häuser mit Beute füllen. Und dabei gehen wir auch über Leichen. Ja, vielleicht denkt der eine oder andere jetzt übertreibt er ein bisschen, der Salomo. Ja, ist ja doch sehr weit hergeholt. Jede Sünde geht ja nicht gleich über Leichen. Aber er zeigt so das Extrem. Und ich glaube, dieses Beispiel ist am Ende doch gar nicht so weit hergeholt. Wir müssen nur mal ein bisschen die modernen Debatten verfolgen, wie sie auch im Augenblick immer wieder stattfinden, über Sterbehilfe, über Euthanasie. Da sehen wir, wie gottlose Menschen genauso denken, wie Salomo das hier beschreibt. In den Niederlanden wurden bereits 2010 bereits 3.800 Menschen durch Ärzte ermordet. Sterbehilfe, sanfte Tod. Und wenn man genau hinguckt, dann gibt es dort sogar eine Regelung für, naja, wenn die das selbst nicht mehr entscheiden können, dann sagen halt die Angehörigen Bescheid, der will jetzt sterben. Und dann bringt der Arzt den um die Ecke. Also mit einer Spritze oder mit einer Tablette oder wie immer. Legal. Töten. Und da gibt es dann auch keine Statistik drüber, ob da nicht ab und zu vielleicht auch mal eine attraktive Erbschaft mit im Spiel ist. Wissen wir nicht. Aber es gibt's. Da werden Menschen am Ende ihres Lebens schlicht und ergreifend ermordet. Dann fallen die nicht mehr so zur Last. Und wenn man da noch all die Morde im Mutterleib dazu nimmt, die viele Menschen durchführen, um irgendwie ein bequemeres Leben mit mehr Wohlstand zu haben, dann sehen wir, dass auch Salomo in unsere Situation, in unsere Zeit hinein, in unsere Gegenwart hinein sehr klar spricht. Viele sind bereit, hier über Leichen zu gehen. Wer den Weg des gottlosen Sünders betritt, der schritt früher oder später auch vor solchen Morden nicht mehr zurück. Das Größte, was dieser sündigen menschlichen Natur hier vor Augen steht, die dann irgendwann vor nichts mehr zurückschreckt, ist, dass sie am Ende auch bereit sind, den Sohn des Höchsten umzubringen, um irgendwie sein Erbe gewaltsam in Besitz zu nehmen, wenn ihnen das auch nicht gelingen mag. Jesus spricht davon in Matthäus 21, in diesem Gleichnis von dem Weingärtner. Und als die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, dieser ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Genau dieses Motiv. Trügerisch. Folgst du der verlockenden Einladung, so wird der Preis bald fatal steigen. Erst ist es so ein Locken. Na komm, sei nicht so, komm mal mit. Die erste Zigarette ist meistens kostenlos. später musst du bezahlen. Hier fordern sie in Vers 14, dein Los wirf nun in unsere Mitte. Bist einer von uns, kommst da nicht mehr raus. Doch lohnt sich das? Lohnt sich das wirklich? Wie kostbar ist dieser Besitz, von dem sie hier sprechen, den man auf diese gottlose Weise erwerben kann? Welchen bleibenden Besitz kann eine vergängliche Welt überhaupt anbieten? Gott warnt uns ganz eindringlich in seinem Wort, in Psalm 39, Vers 6 und 7. Siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht, und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Nur ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er stehe. Nur als ein Schattenbild wandelt der Mann einher, nur um Nichtigkeit lärmen sie. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Unser Leben ist zu kurz, um es aufs Diesseits auszurichten. Und wie kostbar ist der Besitz, auf dem Gottes Fluch liegt. Sprüche 21, Vers 6. Erwerb von Schätzen durch eine lügnerische Zunge ist wie verwehter Dunst, eine Falle des Todes. Im Psalm 62, Vers 10 und 11. Nur Hauch sind Menschensöhne, Lüge die Herrensöhne. Auf der Waagschale steigen sie empor. Sie sind allesamt leichter als ein Hauch. Vertraut nicht auf Erpressung und betrügt euch nicht durch Raub. Wenn der Reichtum wächst, richtet euer Herz nicht darauf. Dieser fatale Preis ist es nicht wert, dass du der verlockenden Einladung der Sünder nachgibst. Diese Welt mit all ihren Schätzen ist vergänglich. Und es gibt nichts, was deine unsterbliche Seele aufwiegen könnte mit all diesen Schätzen, die es in dieser Welt zu holen gibt. Und ungerecht erworbene Schätze, durch Sünde erworbene Schätze, die haben einen Lohn, einen hohen Preis. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, 23. Die Sünde führt unweigerlich ins Verderben, hin in den ewigen Tod. Und deshalb warnt uns Gott davor, nicht auf diese Verlockung hereinzufallen. Der Preis ist zu hoch. Es geht um deine Seele. Und drittens, letztens, der feste Halt. Mein Sohn, wenn Sünder dich locken, so folge ihnen nicht. Mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf dem Weg, halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad. Halt! Stopp! Gewöhnlich wird der schreckliche Plan, der fatale Preis, den diese Einladung zur Sünde kosten soll, nicht von Anfang an klar dargelegt. Ja, die Sünder locken oder die Sünde lockt uns und sagt, hier komm, mach mit. Und es wird nicht von Anfang an gesagt, was das kosten wird. Aber Schritt für Schritt kommt es dazu, wenn der Herr nicht vorher Einhalt gebietet. Und Salomo macht hier etwas, er nimmt hier von vornherein so den Deckmantel der Sünde weg, um deutlich zu machen, was das Wesen der Sünde und der Charakter der Sünde und was das Ende der Sünde ist. Er lässt das nicht so im Verborgenen, ja, wo so mal ein klein bisschen was vorlugt und am Ende geht es doch woanders hin. Er nimmt es von vornherein weg. Und welcher junge Mann, der die Sünde so unverblümt zieht, würde nicht davor zurückschrecken? Wenn man so von vornherein hört, wir wollen einen umbringen, nee, da mache ich nicht mit. Aber wenn das so klein bisschen anfängt, dann immer mehr wird, dann ist der Sünder gelockt. Und wie viele verblendete Sünder schlittern durch den Einfluss schlechter Freunde in Sünden, die sie sich anfangs nie erträumt hätten. Und das ist ein steiler Abhang und man kann sich irgendwann nicht mehr halten. Und wir haben es heute früh in einem der Glaubenszeugnisse gehört, wo eine Schwester bekannt hat, ich bin da immer weiter abgerutscht und ich konnte gar nicht mehr beten und ich konnte gar nicht mehr irgendwie mich zurückholen. Das ist ein steiler Abhang. Und viele andere Verlockungen warten auf den gutmütigen, unerfahrenen jungen Mann, der gerade so sein eigenes Leben beginnt. Und sie sind weniger schrecklich und offensichtlich und daher umso gefährlicher. Eine Warnung hören die Kinder, die jungen Leute hier in unserer Mitte ganz besonders. Lasst uns achtsam sein, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. 2. Korinther 2, Vers 11. Er will uns über den Tisch ziehen. Er will uns übers Ohr hauen. Er will uns etwas anbieten, was hinterher uns ins Verderben bringt, was uns keinen Segen bringt. Und genügt es dann, dass wir auf unsere guten Vorsätze oder Prinzipien vertrauen? Nein, das reicht nicht. Mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf den Weg. Die Einladung lautet, Vers 11, geh mit uns. Und die Warnung, Vers 15, halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad. Eine Warnung, die wir auch an anderen Stellen der Schrift finden. Sprüche 4, Vers 14 und 15. Den Pfad der Gottlosen betritt nicht, beschreite nicht den Weg der Bösen. Lass ihn liegen, geh nicht darauf, weiche von ihm und geh vorbei. Und ganz bekannt sicherlich den meisten von uns, Psalm 1, Vers 1. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Vermeide den Umgang mit solchen Leuten, die dich von Gott wegbringen wollen, die dich zur Sünde verleiten wollen. Vermeide es. Niemand wird schlagartig zu einem ruchlosen Menschen. Aber irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. 1. Korinther 15, 33. Irrt euch nicht. Könnt nicht die ganze Zeit mit solchen Leuten zu tun haben und wundert euch dann, wenn hinterher ihr davon beeinflusst seid. Das zarte Gewissen stumpft bei jeder Übertretung etwas mehr ab. Wer kann sich auf diesem Abhang noch bremsen? Eine Sünde führt zur nächsten, bis eine unaufhaltsame Lawine ins Tal rollt. Wir finden das an einem Beispiel bei David, wo er an Uriah einen Mord begeht, um seinen Ehebruch mit Bathseba zu verbergen. Und um den Mord zu vertuschen, schiebt er den Tod auf Gottes Vorsehung. 2. Samuel 11 lesen wir das. Da sandte David Boten hin und ließ sie holen. Und sie kamen zu ihm und er lag bei ihr, also Bathseba, Ehebruch. Sie hatte sich aber gerade gereinigt von ihrer Unreinheit und sie kehrte in ihr Haus zurück. Etwas später, als nun die Männer der Stadt auszogen und gegen Joab kämpften, fielen einige vom Volk, von den Knechten Davids. Dabei starb auch Uriah, der Hittiter, Davids Mord. Und dann noch etwas später, da sagt David zu den Boten, so sollst du zu Joab sagen, lass die Sache nicht so schlimm sein in deinen Augen, denn das Schwert frisst bald so, bald so. Gottes Vorsehung hat dafür gesorgt, dass Uriah umkam. Das wäre eine Lüge. Nochmals, vermeide deinen Umgang mit solchen Leuten, die dich zur Sünde verleiten wollen. Der Weg mag da erstmal ganz rosig mit Blumen bestreut sein, aber es ist ein Weg des Verderbens und Blutvergießens. Jeder Schritt auf Satans Boden beraubt uns der Sicherheit von Gottes Verheißungen. Wie oft kam der Untergang, weil jemand nicht vor dem ersten Schritt zurückgeschreckt ist. Wir sehen das bei Petrus, wie ein Selbstsicherheit Jesus nachfolgt bis in den Hof des Hohepriesters und da am Feuer sitzt und Jesus verleugnet. Bis dahin, dass es heißt, er fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem er redet. Er ist immer weiter diesen Weg gegangen und hat erst einmal gesagt, ich kenne ihn nicht und dann hat er nochmal gesagt, nein, ich kenne Jesus nicht. Bis dahin, dass er sich selbst verflucht hat und gesagt hat, nein, mit dem habe ich nichts zu tun. Aber es gibt einen Ausweg. Einen Ausweg, der uns hier genannt wird. Wie wir der Sünde entkommen können. Nämlich vor der Sünde zu fliehen und ihr zu widerstehen. Ein Beispiel, das uns sicherlich allen bekannt ist, ist Josef in Ägypten. Kapitel 39 in 1. Mose. Dort war die Frau des Potiphar, die ihn da so zum Ehebruch verführen wollte. Und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein. Da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus kam, um sein Geschäft zu besorgen, als gerade kein Mensch von den Leuten des Hauses dort im Haus war. Da ergriff sie ihn bei seinem Gewand und sagte, liege bei mir. Er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand und floh hinaus. Er ist gerannt. Gerannt, um sein Leben vor dem ewigen Tod zu retten. Lauf an den Ort, an dem du wahren Schutz hast, nämlich bei Gott, bei seinem Wort. Mein Schutz und mein Schild bist du, sagt der Psalmbeter in Psalm 119, Vers 114 und 15. Auf dein Wort hoffe ich. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich will die Gebote meines Gottes halten. Weicht von mir. Ich stehe hier auf Gottes Wort. Und wir sehen, dass wie Jesus den Versuchungen des Widersachers genau damit widersteht. Er nimmt Gottes Wort und widersteht dem Teufel. Als er versucht wird, sagt er, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben in Gottes Wort, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und so schrecklich der Gedanke auch ist, es gibt keine Sünde. Und der größte Heilige Gottes, die ein Kind Gottes hier in dieser Welt nicht begehen könnte. Wir haben gerade von David gehört. Was für ein Mann Gottes in der Ahnenreihe Jesu. Er schreibt die allermeisten der Psalmen, er schreibt Gottes Wort. Und er hat sich so wegreißen lassen von der Sünde, dass er Ehebruch begeht, dass er einen Mord begeht. Es gibt keine Sünde, die auch Heilige Gottes nicht begehen könnten, wenn sie sich auf sich selbst verlassen. Und Gott warnt uns, Römer 11, Vers 20, sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denk nicht von dir selbst, du stehst. 1. Korinther 10, Vers 12, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Und um dieser Verlockung zur Sünde widerstehen zu können, um diesen Einladungen zur Sünde und diesen Neigungen des Herzens zur Sünde widerstehen zu können, brauchen wir einen sicheren Halt. Brauchen wir Christus und sein Wort. Und dieser Halt bietet uns nur Jesus Christus und sein Wort. Jakobus mahnt uns im 4. Kapitel des Jakobusbriefs. Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott. Widersteht aber dem Teufel. Und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott. Und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder. Reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert. Und weint. Euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Genau das wollen wir heute Abend tun. Genau das wollen wir tun, wenn wir heute Abend gemeinsam das Mahl des Herrn feiern. Wir wollen uns Gott nahen, um bei ihm die Speise für unsere Seele zu empfangen, die wir brauchen, um den Verlockungen zur Sünde zu widerstehen. Wir wollen als Sünder unsere Hände reinigen und als Wankelmütige unsere Herzen in Gott zur Ruhe bringen. Wir nehmen dieses Mal mit dem Wissen, dass wir Sünder sind, dass wir Gottes Erlösung brauchen, nicht nur einmal, sondern ständig. Wir nehmen dieses Mal, weil wir wissen, dass wir nicht auf uns selbst und auf unsere Standhaftigkeit und auf unsere eigene Glaubenskraft vertrauen können, sondern dass wir allein in Christus unseren Halt haben, um der Sünde zu widerstehen und ein Gott wohlgefälliges Leben führen zu können. Und wir nehmen dieses Mal, weil wir in Jesu Opfertod unsere einzige Hoffnung und unsere einzige Zuversicht haben. Falsche Freunde führen ins Verderben. Aber Christus ist der wahre Freund, der uns durch seinen Tod das Leben schenkt. Und ihn wollen wir ergreifen und von ihm ergriffen sein und uns ihm hingeben und uns ihm unterwerfen und uns ihm nahen und dem Bösen widerstehen. Möge der Herr heute Abend hier in diesem Mahl in der Erinnerung daran, dass Jesus unser Heiland und Erlöser ist, unseren Glauben stärken, uns standhaft machen, den Anfechtungen und Neigungen zur Sünde und dem Locken der Sünde zu widerstehen. Hier in Christus ist unsere Hoffnung, unsere Zuversicht. In ihm haben wir unseren Halt. In ihm können wir der Sünde widerstehen. Amen.